Gestern Abend hatte ich, ihr Lieben, 6 Verse aus dem Philipperbrief herausgegriffen. Jetzt will ich wieder 6 Verse herausgreifen aus dem Alten Testament, ein Wort, das bestimmt allen mehr oder weniger bekannt ist. Ich denke, einige werden das sogar auswendig kennen. Aber wir wollen dabei feststellen, wie viel sich von diesem Wort, das wir vielleicht auswendig kennen, schon in unserem Leben hat verwirklichen können. Ein Wort, das mir schon sehr geholfen hat, liebe Geschwister, überhaupt mich selber zu begreifen und zu verstehen. Denn ich war ja ein Rätsel für mich selber. Und dass ich begreifen lernen konnte, wer Gott ist, wie er ist und was er möchte und was er mit der Menschheit vorhat. Und dann noch verstehen und begreifen lernen konnte, seine Arbeitsweise, seinen Offenbarungscharakter in meinem eigenen Leben. Also das habe ich aber viel vor, um das zu erklären. Da bin ich froh, dass ich solche Bibelverse habe. Es gibt auch anderes Fachwissen, das weiß ich. Es gibt Bereiche, es gibt Wissenschaftsbereiche, liebe Geschwister, im Gesundheitsbereich, im technischen Bereich, im Versorgungsbereich gibt es da Dinge, im politischen, wirtschaftlichen Bereich, da gibt es so viele Experten. Mann, da gibt es so vieles Wissen, das könnte einen geradezu erdrücken. Ich wende mich da an die Aussagen, die vielleicht nicht so fortschrittlich klingen, aber ewig sind. Und aus einem Munde kommen, der nicht gelogen hat, mich noch nie betrogen hat, liebe Geschwister. Es ist der bekannte Psalm 23, der Hirtenpsalm. Wir wollen den Mann, den Gott verwendet hat, uns diese Worte zu schenken, etwas genauer in Augenschein nehmen und auch wer diesen Mann geprägt, beeinflusst hat, gebildet, geformt hat, schon im Mutterleibe her. Und wir wollen auch den kennenlernen, der in so wunderbarer Weise in sein Leben eingegriffen hat. Und das, was er sich vorgenommen hat, bei so einem Menschen, trotzdem er gestolpert und gefallen war, erbärmlich gefallen war, dennoch zum Ziel gebracht hat und ein Mann nach dem Herzen Gottes geblieben ist. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe jetzt. Also Psalm 23. Wir wollen Sorgen, Befürchtungen auf die Seite legen und uns dem Worte öffnen, wie uns schon angeraten wurde. Ich habe so große Freude daran. Ach, ich bin gerade glücklich, dass ich da vor euch stehen darf und solche Worte zu euch reden darf. Wer weiß, was ihr denn schon allerlei andere Worte gehört habt in den letzten Tagen, die Unruhe und Angst bewirken. Jetzt freue ich mich, solche Worte sagen zu können. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, obwohl ich keine Versicherung habe, weder Allianz noch Generali-Versicherung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen, früher hat man gesagt, der Name bürgt für Qualität, also um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, der Menge übersetzt das in Zukunftsform, und ob ich auch wandern werde im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, ich erlaube mir zu sagen, selber bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Hirtenstecken und dein Vollmachtsstab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mann, die gucken aber. wie es mir da so gut geht, weil ich einen Tisch bereitet habe vom liebsten Wesen. Und ich bekomme da nicht nur gute Speise und wunderbaren Trank, Lebenswasser. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und eine Gefolgschaft habe ich auch noch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, nicht zeitweilig, nicht vertragsbefristet, sondern mein Leben lang. Und das brauche ich alles, damit ich bleiben werde im Hause des Herrn, in seiner Nähe, nicht nur gelegentlich, um meinen Segen zu holen, sondern für immer und für ewig. Das kann ich herauslesen aus diesen Versen, aber da steckt viel mehr drin, als euch Heinrich Wegner darlegen und erklären kann. Dieser Mann, dem Gott diese Worte geschenkt hat, aus so einfachen Bereichen, aus dem Schafs- und Hirtenmilieu. Dieser Mann, mit dem hatte Gott etwas ganz Großes vorgehabt. Er wollte ihm große Vollmacht schenken und geben. Reichtümer anvertrauen. Nicht nur Besitztümer in einem wunderbaren Land, das von Honig und Milch nur so fließt. Er wollte ihm Lebewesen anvertrauen. Er wollte ihm solche Lebewesen anvertrauen, an die Gott einen Anspruch gestellt hatte. Schon vom Urvater Abraham her, der seine Genbereiche, sein ganzes Leben bereit war, im Vertrauen diesem Gott hinzugeben und ihn in seinem Leben machen lassen wollte, was Gott gewollt hat. Das hat natürlich Probleme für ihn gebracht. Das hat Fehlentscheidungen in seinem Leben gebracht. Einige, und die Bibel redet ganz offen darüber, nicht weil Gott Fehler macht, sondern wenn Gott einen Menschen beeinflussen möchte, damit er ein Segen sei, nicht nur für sich und sein Haus, sondern für die ganze Welt, dann hat der Mensch Probleme, das zu verstehen, was Gott mit ihm will und was er an ihm tut. Das geht nicht ohne Fehler von unserer Seite aus. Aber Gott hat unsere Fehler, unser Fehlverhalten, unsere Treiber, die in uns da drin stecken, unsere Triebe, unsere Grenzen, unsere Einengung, das weiß Gott alles. Und kommt trotzdem zum Ziel, zum wunderbaren Ziel. So hatte der David eine Vorschule gehabt für das, was er später im Auftrag und unter der Leitung Gottes sein sollte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der Mut hatte, Freude hatte, das zu tun, was Gott von ihm haben wollte. Seine Vorschule bestand in ganz einfach natürlichen, irdischen Bereichen, in Verhältnisse und Bereiche, wie auch du und ich leben sollen. Seine Brüder, die waren waffenverpflichtet, die waren im militärischen Bereich. Bitte, wir verstehen das, das soll jetzt nicht negativ dargestellt werden. Es ging um die Sicherheit eines Volkes, dem Gott Sicherheit versprochen hatte. Und das ging natürlich nicht ohne Macht und ohne gute Ausrüstung. Im Neuen Testament ist das ja auf die geistliche Ebene geholt. Und da ist die Waffenrüstung Gottes nicht mit äußeren Panzer, Raketen und Weltraumsonden, sondern da ist das ein ganz anderer Bereich. Aber das musste sein, also nichts Negatives gegen die Brüder eines Davids, damit er das Leben, das war ein Schäflein, die waren vertraut worden, in einigermaßen Sicherheit sein konnte. Aber bei dem David, da berichtet die Bibel etwas und das bitte ich doch zu beachten. Das, was ihm anvertraut war, an noch nicht so wichtigen, bedeutungsvollen Gütern wie später das Volk Israel, in dem war er zuverlässig. Er hat für das, was ihm anvertraut war, sein Leben eingesetzt. Und er hat mit einem Bär zu kämpfen gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein russischer Bär war oder ein Braunbär oder ein kleiner Bär war. Auf alle Fälle war es ein Bär. Und er hatte nur eine einfache Waffe gehabt, eben seinen Stock und seinen Stab. Deshalb ist es für mich ganz andere Verständnisebene, wenn es heißt, dein Stecken und Stab trösten mich. Der wusste, was ein Stecken und ein Stab ist. Und er wusste, ich war Hirte und mein Hirte. Wenn ich einen Stecken und Stab nötig gehabt habe, dann hat er auch einen Stecken und Stab nötig. Und mit denen hat er gegen den Bären. Und dann war das ein Löwe, ein brüllender Löwe, der Schaden anrichten wollte. Ich weiß nicht, ob es der demokratische englische Löwe gewesen ist, ob es die Demokratie war oder russische Diktatur. Der hatte da zu kämpfen gehabt und hat da sein Leben eingesetzt. Wie viel wert war ihm das, was ihm anvertraut wurde? Wie schlimm ist das heutzutage, wenn Menschen etwas anvertraut werden? Ich habe schon große Bedenken, meine Stimme jemandem anzuvertrauen, weil Missbrauch damit getrieben wird. Ich habe Bedenken, meine persönlichen Daten jemandem anzuvertrauen, weil schreckliche Dinge damit geschehen, liebe Geschwister. Zuverlässige Leute. Und das hat Gott alles gesehen. Und Gott hat ein Auge auf ihn geworfen. Und Gottes Augen sind auch auf dich gerichtet. Er beobachtet nicht nur deine Entscheidungen, er beobachtet auch deine Beweggründe, deine Motive, die Treiber, die Interessen in deinem Leben. Das beobachtet Gott alles. Nicht, weil er dich ausspionieren möchte. Nein, weil er an dir arbeiten möchte, weil er dich tüchtig und fähig machen möchte für Aufgaben, die in seinem Sinn, im Sinne der Ewigkeit stehen. Ich rede über diese natürlich irdischen Dinge, ich lebe in so einer Welt. Und fromme Begeisterung, Fanatismus nützt nichts. Mein Glaube an den auferstandenen Jesus Christus muss sich an den harten Realitäten dieser Erde bewähren und durchsetzen können. Ja, und dann hat er da beobachtet Gott. Und dann kam der Moment, ja was für ein Moment, wo Gott in besonderer Weise sein Leben eingegriffen hat. Ich hoffe und bete dafür, dass Gott auch in deinem Leben in einer himmlischen Weise eingreift. Und der normale Trott, Essen, Trinken, Geld verdienen, sich abzusichern, dass der unterbrochen wird und etwas Sinnvolleres, Ewiges in dein Leben hineinkommen kann. Dazu hat Gott auch einen treuen, zuverlässigen Mann benutzt. Das war der Samuel. Der letzte Richter in der Richterära Israels, der hatte drei Funktionen gehabt. Er war Richter, Jurist könnte man vergleichen. Und er war Prophet. Er hatte die Gabe, das weiterzugeben, was Gott gewollt hat. Solche Dinge tut Gott, auch heute noch. Gott beruft Menschen. Auch heute noch für die ewigen Gesetze, himmlisches Jura. Und Gott beruft auch heute noch Menschen, Lob und Dank, die das zu sagen haben, die die Zukunft nicht mit Furcht und Schrecken hinstellen, sondern wie Gott sie sieht. Und Priester war er auch. Das ist das Gegenteil von einem Egomanen. Ein Egoman ist immer für sich da. Meine Belange, meine Interesse, mein Besitz, mein Fachwissen. Und er will sich gut verkaufen und will mit dem allem dann noch Profit machen. So viel wie möglich. Ein Priester Gottes hat eine andere Aufgabe, habe ich gestern Abend erwähnt. Das Neue Testament sagt, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine und sich, auch auf das, was den anderen ist. Mit Waffengewalt kann man keinen Vertrauen erzwingen, kann man keine vertrauensbildenden Maßnahmen schaffen, auch nicht mit raffinierter Diplomatie, aber mit göttlicher Prophetie. Und mit echtem Priestertum und mit wahrer Liebe Jesu Christi, ganz so wie Gott das im Gesamtsinne der Bibel gesagt hat, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und deine Nächsten kannst du übersehen, falsch. Und deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das Rezept, das Gott hat. Und Gott will dich nicht ausbeuten und Geld an dir verdienen. Und Gott sagt nie nach mir die Sintflut. Er will dich mit hineinbeziehen in eine ewige, wunderbare Welt. Liebe Zuhörer, die hier schon beginnt, hier, ganz bescheiden, wie ein kleiner Samenkorn, das in die Erde geworfen wird, sich aber entfaltet, wenn es die rechte richtige Voraussetzungen hat. Und zum Samuel hat er gesagt, gehe hin und salbe mir nicht den, den deine Umgebung vorschreibt, nicht den nach deinem Gutdünken, salbe mir den, den ich dir zeigen werde. Geschwister, Salbung ist etwas viel Größeres, Schöneres, als wir uns das vorstellen können. Ich denke, es war der David, der gesagt hat, Herr, wenn du alles von mir nimmst, mein Besitz nimmst, Geld nimmst, meine Angehörige, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Salbung ist so etwas Großes, ihr Lieben, so etwas hat die Welt nicht. Aber Jesus kann es geben, wem der bekehrt ist, hingekehrt ist zu dir. Deshalb lehren wir auch im Neuen Testament Bekehrung. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und dass er lebe, ewig lebe. Und hier schon in Frieden und Freuden und in Glückseligkeit leben kann. Und der hatte Probleme, der Samuel, wenn das der jetzige König sieht und ich soll einen anderen zum König salben, das sind ja umstürzlerische Umtriebe. Mann, der macht mich um einen Kopf kürzer. Wem das Salböl anvertraut ist, der muss sein Leben schon wagen. Wer sein Leben erhalten will, auf Biegen und Brechen, und wenn er die beste Versicherungen abschließt, der verliert's. Und wer sein Leben dran gibt, bereit ist, um meinetwillen, um meines großen Hilfsangebotes willen, um des Evangeliums willen zu verlieren, der findet's. Mann, wenn man solche Leute kennenlernt, die das ewige Leben gefunden haben, Sicherheit, Frieden, Freude haben in Jesus Christus, das sind andere Menschen, die kann man nicht mit medizinisch, psychologisch, biologischen Gesetzen bewerten. Das ist ein neues Geschöpf, da ist etwas Neues da. Das weiß ich gewiss, was ich hier lehre, liebe Geschwister. Und in aller Demut darf ich sagen, durch Gottes Gnade ist mir das Geschenk, die Salbung. Die unaussprechliche Gabe, das höchste und beste Geschenk, der Heilige Geist. Ja, das war ja etwas. Und da geh hin und salbe ihn. Ja, und da hatte der alte Prophet noch zu lernen. Der hat ein paar Leute da gesehen. Das waren beeindruckende Persönlichkeiten gleich. Der erste, der zweite, der dritte, selbstbewusste, sichere Persönlichkeiten. Da wollte er sagen, halt, hat Gott gesagt, er ist es nicht. Sie liebe gute Leute, den Eltern gehorsam, stehen zu den Gesetzen, setzen sich für die Sicherheit des Volkes ein. Alles positive Menschen. Aber ich will einen Menschen nach meinem Herzen machen, dem ich mein Volk anvertrauen kann. Seit ich das weiß, schätze ich meine lieben Zuhörer ganz anders ein. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ihr mir heute Vormittag anvertraut seid. Und ich Verantwortung darüber trage, was ich zu sagen habe und wie ich zu sagen habe und zu wessen Gunsten ich hier rede. Ja, da war er ganz irritiert. Ja, sind das alle Knaben? Nein, wir haben noch ein Mauerblümchen. Haben wir auch ein Mauerblümchen da? Von den anderen ein bisschen so von oben herunter angesehen. Das ist der David, den haben wir zu den Schafen gesteckt. Da stinkt's ein bisschen. Und da gibt's viel mehr, gibt's da. Aber seine Sache hat er zuverlässig gemacht. Der hat sich für das, was ihm anvertraut war, eingesetzt. Weißt du, Mann, dass dir eine Frau anvertraut ist? Weißt du, Frau, dass dir ein Mann anvertraut ist? Weißt du, dass dir Kinder anvertraut sind? Wissen wir dienende Brüder, dass uns eine Gemeinde das Eigentum Gottes anvertraut ist. Verantwortung in irdischen, vergänglichen Bereichen ist wichtig, aber viel mehr noch in den Ewigkeitsbereichen unseres Gottes. Auf, salbe ihn, ja, holt ihn her, es wird nichts gegessen. Das hat höchste Priorität, dieser Aufgabe von Gott. Und dann holt ihn sie her. Und er salbte ihn unter seinen Brüdern und die haben geguckt. Na, der Samuel, der wird auch alt. Na, ist das richtig, was der da macht? Aber ihr Lieben, der Mensch sieht, was vor Augen ist, ist gerade dort an der Stelle gesagt. Aber Gott, er sieht das Herz an. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Echtes Verlangen, für Gott da zu sein. Und salbte ihn unter seinen Brüdern. Und jetzt erkläre ich, das kann ich, weil ich das erlebt habe. Das ist nicht Angeberei und Wichtigtuerei. Ich kann meinem Gott die Ehre geben. Wäre Jesus nicht gestorben, hätte meine Sünden abgewaschen mit seinem Blut, wäre der Heilige Geist nicht in mein Leben gekommen und ich stünde ganz gewiss nicht vor euch. Mein Leben hätte eine ganz andere Entwicklung genommen. Von dem Augenblick an lief's anders bei dem David, weil Gott seinen Plan verwirklichen wollte bei diesem zuverlässigen, treuen Menschen. Da kommt der Papa zu ihm und er hat ein Papa-Problem gehabt. Na, meine Brüder da draußen im Kampf, die gefährdet sind. Ha, sind die richtig versorgt? Na, ich werde ihnen etwas schicken. Und der König muss ja auch unterstützt werden. Na, David, komm mal her. Lass mal deine Herde allein. Vielleicht kann ich Ersatz dahin schicken. Ich vertraue dir. Werte an und bring sie deinen kämpfenden Brüdern. Wenn ich das nicht erlebt hätte, dass Gott mir Aufgaben gegeben hätte, meinen mitkämpfenden, mitdienenden Brüdern Nahrung zu geben, vom Vaterhaus, aus dem Hause Isai, aus Bethlehem, Brothausen heißt das. Denkt ihr, das sei alles gerade so zufällig in der Bibel? Oh nein. Hinter der Bibel stehen Männer Gottes, die haben geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Ich bin ein sehr bereister Mann, in vielen anderen Kulturen gewesen. Ich habe auch einen Koran. Ich weiß auch um Reinkarnationskulturen und Religionen. Ich weiß auch um Buddha-Erleuchtung, kenne ich alles. Aber die Bibel ist ein Buch meines Gottes, so wertvoll geworden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. So hat Gott das Herz des Vaters gelenkt. Der David sollte, äußerlich sieht so aus, die Fürsorge des Vaters. In Wahrheit war es aber die Salbung, die ihn an den Königshof gebracht hatte. Im richtigen Moment, da stand der Goliath, stand da und hat Israel bedroht. Wie viel Großen, wie viel Riesen bedrohen das auserwählte Volk. Persönlichkeiten, die Angst vertreiben, Angstpsychologie produzieren. Und alle hatten, verzeiht mir, ich bin so frei in Israel, die Hosen voll, einschließlich des abgefallenen Königs. Und der David, der sah die Erbärmlichkeit. Gott war nimmer da in der Regierungsform eines abgefallenen Sauls. Und er hörte die Lästerung und er wird berührt. Kennst du so etwas? Berührt durch den Heiligen Geist und geht gegen den los. Der Saul ist entsetzt. Du mit deinem Hirtenstecken und Stab und du mit deiner einfachen Schleuder, das ist ein erfahrener Kriegsmann. Mann, Gott hat auch mich schon gegen Riesen in dieser Welt geschickt und ich wäre hoffnungslos niedergeschlagen worden, wenn die Salbung nicht da gewesen wäre. Deshalb konnte er sagen, ich komme zu dir im Namen des Gottes Israel. Und hat die einzige Stelle, die nicht unter einem schweren Panzer war, da unter dem Helm, da an der Stirn, wo die Denkfabrik lag. Genau an der Stelle hat er einen richtigen Stein genommen aus dem richtigen Bach. Und er war zielgenau. Und wisst ihr, was der Bruder Wegner heute Vormittag tut? Mach mich zielgenau. Dass ich da, wo der stolze Intellekt sitzt, haargenau unter dem falschen Schutzhelm, haargenau da einen runden Stein, vom Lebenswasser abgerundeten Stein, Worte des Lebens da hineinbringen und tragen kann. Gott steht weit über den Intelligenzriesen, Machtriesen dieser Welt. Und ein Steinchen, ein Wörtlein kann ihn fällen, hat einer gesagt. Und jetzt war auf einmal der Mann, der demütig und klein war, auf den die anderen herabgesehen haben. Denn als er da ankam, ja, was machst denn du? Du solltest doch bei den Schafen sein. Aber Gott hatte ihn hergeführt. Mann, du Lausbub, geh sofort zurück, das ist nicht der richtige Platz. Die haben jetzt aber geguckt, ganz Israel konnte den Riesen nicht besiegen. Hast du Riesen in deinem Leben? Ein Alkoholriesen, ein Nikotinriesen, Drogenriesen? Oder hast du es mit der beleidigten Leberwurst zu tun? Ja, was der Bruder Wegner alles daherbringt. Ich muss leben in der Welt und die Probleme kenne ich von mir und weiß sie aus der Seelsorge. Und so hat er gesagt, ja, den Mann brauchen wir. Und jetzt, was hat Gott getan in der Salbung? Der David hat nicht gesagt zum Saul, du hör mal, jetzt bin ich da.
Aber ich bin doch der Gesalbte.
Ja, ich wurde auch gesalbt. Ich habe sogar eine frische Salbung, die ist ganz neu. Jetzt lass mich mal ran da. Nein, der hat noch Jahre, einige Jahre hat er nötig gehabt, um klein gemacht zu werden. Weißt du, was ich da für einen Prozess sehe? Einen weisen Erziehungsprozess unseres Gottes für ewige kommende Aufgaben, die vom Tod nicht abgehalten werden können, denn der ist entmachtet durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist ganz wichtig und wertvoll. Und so hat Gott ihn genommen und hat ihm alle irdischen Sicherheiten weggenommen. Der war nirgends mehr sicher. Allein nur noch in Gott, allein nur noch in der Salbung.
Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffe.
Und wenn die Welt voll Teufel wäre, fürchten wir uns nicht so sehr. Es muss uns doch gelingen. Er hatte niemand mehr, der ihm Sicherheit geben konnte, nur Gott. Hat alles Luxusleben, allen Wohlstand, alle Genusssucht hat er verzichten müssen und ist manchmal ganz knapp mit dem Leben davongekommen. Wenn jemand schon einmal erlebt hat, dass er ganz knapp mit seinem Leben davongekommen ist, wegen irdischer Bedrohung, wegen Todesbedrohungen, dann hat er Erlebnisse mit Gott. Er wurde klein gemacht. Die Salbung hat ihm gezeigt, mit unserer Macht ist nichts getan. Deine Erfahrungen reichen nicht aus. Dein Fachwissen reicht nicht aus. Deine Qualifikation, die reicht nicht aus. Du brauchst mich. Wie sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts Bleibendes, Ewiges zu tun. Das lehrt die Salbung. Und wem Gott Krone und Thron anvertrauen möchte, Leuten, die mit Jesus Christus herrschen sollen, die er mit auf seinen Thron nehmen möchte, diese Leute haben den Prozess zu lernen. Ich stelle es ganz einfach und schlicht dar. Der David, der war ein Hirte. Und was hat die Salbung von ihm gewollt? Dass er ein Schaf werde. Eine Abwärtsentwicklung nach Darwin. Ein Schaf sollte er werden. Erst war er ein Hirte. Und jetzt musste er Schaf werden, weil der Herr sein Hirte sein sollte. Und was bringt das, wenn ich mein Leben nimmer selber lenke und leite, nicht mehr unter Fremdbestimmung leide, sondern mich führen lassen? Ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Und die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Und begreift und erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Dann erlebst du die Macht Gottes und die Eingriffe Gottes. Aber diesen Prozess musst du lernen, den Kleinmachprozess. Gestern Abend sprach ich wie aus einem Saulus ein Paulus wurde. Ich könnte noch manches hinzufügen. Aus einem Abraham, ein Mann der Höhe, heißt es ja, ein Priester der Höhe, wurde ein fruchtbarer Mann, ein Abraham. Und aus einem Jakob, dem Überlister, da wurde ein Gotteskämpfer, der mit Gott gekämpft hat. Ja, wie hat er mit ihm Gott gekämpft? Ha, nicht um Siege zu feiern und angeben zu können. Wie hat er gekämpft? Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn das ist der richtige Kampf. Geschwister, wir haben in einer Welt, wo es um Selbstbehauptung, um Selbstentfaltung geht, so viel zu lernen. Daraus zu führen, aus der normalen Menschheitsentwicklung, brauchen wir die Salbung. Tut Buße und lasse sich ein jeder, nicht der Lust hat, taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. Die muss vergeben sein, denn die Welt empfängt nicht den Heiligen Geist. Sie kennt ihn nicht. Aber dann werdet ihr empfangen das große Geschenk, die Gabe des Heiligen Geistes. Willst du das? Möchtest du das haben? Jetzt noch ganz kurz da. Wie ist das Leben, wenn man Salbung empfangen hat? Wie ist das Leben eines Menschen, der Gott gehören möchte? Wie ist das Leben eines Menschen, mit dem Gott etwas Ewiges vorhat? Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich hatte mal irgendwo einen Dienst in einem Heim. Einige der Geschwister, die ich kenne, waren mit dabei. Das war ein ganz trockener Sommer. Und da war durch Zäune eine eingesperrte Schafsherde. Alles war ausgetrocknet. Und mir hat das so weh getan, als die nichts zu fressen hatten. Das Heu, das da im Sommer, wo es grün hätte sein sollen, geliefert werden sollte, war Mangelware geworden. Die haben so erbärmlich gemäht, diese Schafe. Das tat mir so weh. Aber wenn der Herr mein Hirte ist, dann habe ich eine grüne Weide. Aber Bruder Wegner, ja, was ist denn die grüne Weide? Ist das das Internet? Nein. Ist das die Weltliteratur? Nein. Bestimmt gibt's da interessante Dinge. Da wollen wir nicht herzlos und lieblos sein. Aber das Wort Gottes, und ich schreibe euch Jünglinge, denn das Wort Gottes ist in euch, aber nicht nur im Kopf, im Herzen da drin. Grüne Aue, ihr glaubt nicht, was die Salbung hilft, das fließende Wasser. Einige Übersetzungen sagen, er weidet mich auf einer grünen Aue und lagert mich am fließenden, frischen Wasser. Wenn das Segen der Heilige Geist da ist, hat man für die Bibel ein ganz anderes Verständnis, als einem das Fachwissen der Menschen beibringen können. Das ist die Salbung, liebe Geschwister. Er lagert mich zweitens am frischen Wasser und leitet mich den Pfad der Gerechtigkeit. Der Pfad der Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Meine Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid, sagt Jesus. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut. Er ist mir gemacht worden zur Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die brauche ich. Und diesen Pfad seiner Gerechtigkeit führt mich Gott. Und wenn ich die richtige Weide habe, und wenn ich frisches Lebenswasser habe und die Salbung da ist, dann geschieht etwas in mir, und das ist jetzt allerhand, was ich zum Ausdruck bringen will. Da wird die Todesfurcht in mir überwunden. Das kann man nicht mit eigener Kraft. Da reicht ein guter Wille nicht dazu. Da genügt auch eine gute Ausbildung nicht dazu. Um die angeborene Furcht vor dem Tod zu überwinden, liebe Geschwister, da gehört Salbung dazu. Und was ist die Salbung? Und wenn ich auch wandern werde oder wandere in einem dunklen Tal, wo dunkle, zerstörerische Kräfte, nicht nur außen, die gibt es auch in seelischen Bereichen, das wisst ihr auch genauso. Um die Macht der Dunkelheit, der Sinnlosigkeit zu überwinden, brauche ich die Salbung. Und die Salbung ist es, du bist bei mir. In schwierigen Situationen, in Lebensbedrohung, wie beim Stephanus, du bist bei mir. Eine kurze Illustration. Wir haben in einer ganz im Süden gelegenen Stadt in Deutschland eine Panzergrenadierabteilung gehabt. Mit dem Leutnant dort hat mich Gott zusammengeführt. Und er hat junge Leute, mit denen ich damals eine Bibelfreizeit hatte, mitgenommen aufs Gelände, Militärgelände, und hat uns, und das hat die junge Leute gefreut und mich halten auch noch, in einen Panzerspähwagen mit hineingenommen. Der hatte die Macht dazu, hat uns damals die Verteidigungsstrategie der NATO gezeigt, bei einem eventuellen Angriff vom Osten her. Das war alles höchst interessant. Und dann hat er dem Fahrer zugeblunken, als wir da drin waren. Da waren keine schönen Sitze, da war nur Stehplatz. Da waren keine Polster oben oder unten. Da hat er dem zugeblunken. Ich dachte schon, na, der sagt doch dem etwas. Und der fuhr los, aber nicht auf die Straße, in ein Gelände da hinein. Und das hat uns hin und her geworfen. Das war aber ein Geschrei. Mann, war das Angst und Unsicherheit. Wir waren froh, als wir da wieder raus waren. Und dort bei dem Leutnant soll es vorgekommen sein, dass bei der Ausbildung solcher Panzergrenadiere, die mussten mit ihrem Ausbilder in ein Fuchsloch, nannten die das. Das war ein ausbetoniertes Loch, um die Angst zu nehmen, die Furcht zu nehmen bei heranrückenden, schweren, ungetümen Panzer. Da mussten die ins Fuchsloch rein und mit der Panzergranate, kurz bevor der kam, da mussten die angreifen. Und damit die lernen, die Angst zu überwinden, ist der Ausbilder mit den jungen Rekruten in dieses Fuchsloch hineingegangen. Und wenn der Panzer näher kam, da hat die Erde gebebt. Das war wirklich furchterregend. Und dann rollte der darüber weg und das sollten die lernen. Und beim dritten Mal mussten die ohne den Ausbilder in so ein Fuchsloch da hinein. Und einer, der hatte sehr schwache Nerven gehabt, war eine ängstliche Person, war wahrscheinlich nicht geeignet für so eine Kampfesaufgabe. Und da ist der Ausbilder nimmer mit ihm hinein. Und da ist etwas Schreckliches vorgekommen, stand tagelang bei uns in den Zeitungen zu lesen. Der Rundfunk hat es berichtet. Als das Ungetüm kam, hat er Angst bekommen und will kurz noch raus, weil er das nicht mehr durchgehalten hat und wurde zermalmt von dem Panzer. Wie bin ich froh, dass ich ängstliches, schwaches Wäslein von einem Mensch, dass ich sagen kann, wenn ich im Fuchsloch bin, wenn die Ungetüme kommen, um mich zu vernichten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Wir wissen aber aus der Bibel, dass es schlimm sein wird. Wer da nicht gelernt hat, mit Jesus die Ängste, wenn ein Drittel der Lebewesen im Meer sterben. Ein Drittel der Lebewesen, der Vögel, konnte man ja früher nicht verstehen, vor 40, 50 Jahren. Heute wissen wir, das ist alles möglich. Wenn die Vegetation zu einem Drittel ersterben wird, dann wird den Menschen bange werden. Furcht wird sie befallen. Sie werden verschmachten vor Furcht. Der Gesalbte, der in Jesus lebt, der zu Jesus bekehrte, der den Heiligen Geist empfangen hat, der hat das. Ach, gib mir doch noch ein paar Minuten, noch eine kleine Illustration. Ich habe das irgendwo gelesen. Da war ein Zoobesucher und der hatte seinen kleinen Fifi mitgenommen. Und da waren mehrere Leute da und da gab es so viele zu schauen. Und der Mann und viele Kinder blieben vor dem Löwen, vor dem Käfig des Löwen stehen. Und da war nur so ein kleiner Abstandszaun. Und der Mann schaut dem Löwen zu, der saß in majestätischer Ruhe da. Der war diese vielen komischen Menschen gewöhnt, die ihn da begafft haben. Ich kenne viele Leute, die begaffen den Löwen der Demokratie, andere den kommunistischen Bären, andere den deutschen Adler und was es da alles da so gibt. Und der kleine Fifi hat sich den Löwen auch angeguckt, schaut ihn an, der Löwe war so ruhig und er reißt sich los von der Hand seines Besitzers, springt rein und der Käfigstäbe waren so eng, dass er gerade da reinging. Und das steht er da vor dem Löwen und guckt ihn dann an. Und der Löwe guckt ihn auch an. Ach, der kann mir doch nicht schaden. Aber vor dem brauche ich als Löwe, vor so einem kleinen Hund, doch keine Angst zu haben. Und da war irgendwie ein Einvernehmen besser als bei den Menschen. Da setzt sich der Fifi gerade zwischen seine Vorderfüße da. Und das hat ihm gefallen, das war warm. Und der Löwe, der hat dem Kleinen auch gar nichts angetan. Und der Besitzer sagt, Fifi, komm da raus, Fifi, komm weg. Der hat nur den Kopf geschüttelt, dem hat's da gefallen. Dann geht er zum Wärter hin, sehen Sie, mein Hund ist da, holen Sie ihn heraus, holen. Hat er gesagt, holen Sie ihn doch selber raus. Na, das hat er auch nicht gewollt. Weißt du, und der Fifi, das bin ich. Und ich bin bei dem Löwen von Juda. Es gibt einen brüllenden Löwen, der sucht, was er alles verschlingen und nicht vernichten kann. Und ich kenne einen Löwen, des, einen Löwen von Juda. Jesus Christus ist sein Name. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Mag kommen, was da will, wenn er das sieht, dass es anfängt zu geschehen. Diese Gerichte, wo menschliche Technik, menschliches Wissen nicht mehr helfen wird. Und die Entwicklung ganz aus den Händen der Fachleute genommen wird. Dann haben wir den Löwen von Juda. Bist du geborgen in Jesus Christus. Amen.